Wir sind, auch wenn heute Erntedankfest ist und nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern der Welt, das im Zentrum steht, möchte ich auch heute noch bei unserem Mutterthema bleiben. Und vielleicht wird es nochmal deutlich unter dem Gesichtspunkt, den ich gerade in Bezug auf Hannah gesagt habe, dass Mutterschaft diesen Aspekt der Dankbarkeit besonders hat. Nicht nur, dass wir unseren Müttern gegenüber dankbar sind, sondern vielmehr, dass Mutterschaft das beinhaltet, stärker als vieles andere, dieser Dank Gott gegenüber. Nur ist die Situation von Frauen ganz unterschiedlich. Es gibt betreute Frauen wie bei Hannah, die oft vergeblich auf ihre Mutterschaft warten. Es gibt welche, wo die Mutterschaft zur Unzeit kommt, wie bei Maria, noch während ihrer Verlobung. Es gibt welche, die mit der Anzahl ihrer Kinder überfordert sind. Und auch von daher muss man das ganz nüchtern sehen, dass nicht immer Mutterschaft als etwas Dankbares oder Grund zur Dankbarkeit gesehen wird oder werden kann, sondern dass das eine große Herausforderung ist. Und man muss genauso nüchtern sehen, dass es nicht sehr viele Mütter gibt, die diesen Dienst des Kindergebärens als Ausdruck ihrer Gottesbeziehung erleben. Und wenn wir in die Bibel gucken, dann finden wir tatsächlich eher wenige Beispiele von solchen reifen Beziehungen, wie das die Mutter von Samuel gepflegt hat, nämlich ihr Kind als Gottesgabe anzunehmen und es in derselben Weise Gott wieder zur Verfügung zu stellen. Wir finden aber genau diese Haltung auch bei Maria, und ich hatte beim letzten Mal darauf hingewiesen, das Neue Testament ist voll des Zeugnisses über die Mutter Jesu. Und wir wollen uns heute einmal auf diesen einzigen Aspekt beschränken, und da kommen wir nicht umhin, einige Stellen erstmal auszulassen und uns in den vier Evangelien auf die Mutter Jesu zu konzentrieren. Da fällt auf, im Evangelium des Matthäus, dass dieses erste Kapitel des Neuen Testamentes ja mit dem Geschlechtsregister Jesu beginnt. Bitte einmal da reinzugucken. Und dass sich das Geschlechtsregister anders als bei Lukas nicht von Adam herleitet, sondern rückwärts springt über David zu Abraham. Ja, da ist Jesu nicht ein Nachkomme Adams, sondern ein Nachkomme Abrahams. Warum? Was will das sagen? Das, genau, dass dort die Gottesbeziehung in erster Linie steht und nicht seine natürliche Herkunft. Dass er aus dieser Abstammungslinie des Vaters des Glaubens herrührt. Und das bedeutet auch für uns, dass wir, wenn wir denn als Kinder oder als Kinder Gottes in der Nachfolge Jesu stehen, wir dies nur vollziehen können als Kinder des Glaubens. Es ist keine Gottesbeziehung aus unserer natürlichen Herkunft ableitbar. Das hat eine große Bedeutung für alle Kinder aus gläubigen Familien. Kinder aus gläubigen Familien haben ja das Handicap. Wir haben neben vielen Segnungen ein Handicap, dass sie nämlich den allerheiligsten Glauben quasi wie geerbt zu haben scheinen. Das ist aber nicht möglich. Gott hat nur Kinder, keine Enkel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Also die Kindschaft Gottes ist immer unmittelbar und vererbt sich nicht aus einer Gottesbeziehung der Eltern. Das ist eine große Herausforderung und gleichzeitig eine große Ehre. Es fällt dort auf, dass in diesem Geschlechtsregister Jesu ja diese vier besonderen Frauen genannt werden. Ich habe da in der Vergangenheit schon darauf hingewiesen. Das fängt an mit Tamar.
Ja. Und
Abraham.
Ja.
Weil dort die Glaubenslinie bezogen wird. Es wird auf den Glauben hingewiesen. Das, denke ich, erklärt sich zum Beispiel aus verschiedenen Stellen des Neuen Testamentes, also aus dem Römerbrief, aus dem ersten Korintherbrief und aus dem Galaterbrief, wo besonders als Abraham, als dem Vater des Glaubens die Rede ist. Und dass nicht die natürliche Abstammung die Basis ist für die Gottesbeziehung, sondern immer die Glaubensabstammung. Das hat ja zu diesem jahrhundertelangen Streit geführt, dass sich christliche Kirchen in der Übertreibung dessen als die realen Erben des Volkes Israels gesehen hat. Nicht als eingepfropft in diesen Baum, sondern als Ersatz, das ist die, das meine Ersatztheologie, dass, weil Israel den Messias abgelehnt hat, sie endgültig ausgerissen worden sind und wir Christen an deren Stelle getreten sind. Aber hier wird der Bezug genommen auf diese beiden herausragenden Glaubensväter, nämlich David und Abraham. Es wird ausdrücklich hier nicht Bezug genommen auf Mose, abgesehen davon, dass er ja aus einem anderen Stamm kommt, aus dem Stamm Levi. Das Gesetz ist mit dem Neuen Testament nicht vereinbar. Das ist wirklich weggenommen. Das endet mit dem Christus. Das heißt, es ist das Gesetzesende. Das bedeutet nicht, dass außer Kraft Gesetz ist, aber dass die Methodik des Gesetzes keine Wirkung mehr hat. Mit der Geburt des Messias.
Aber die hatten auch Väter, oder nicht?
Bitte? Natürlich hatten die auch Väter. Aber das ist ja eine geistliche Tatsache, die uns mit den Evangelien beschrieben wird. Im Lukas-Evangelium ist die Abstammungslinie weiter zurückgeführt, bis auf Adam, bis auf Gott. Des Adam, des Gottes. Ja, heißt es dort. Aber hier haben wir das bei Matthäus anders. Dort ist der Fokus anders gelegt. Und da drin haben wir diese vier Frauen, die alle sehr besorgt sind. Tamar, Ruth, Rahab, Ruth und Bathseba. Und das springt dann in den Vers 18. Das ist das erste Mal von Maria die Rede. Die Geburt Jesu Christi aber war so, als Maria seine Mutter mit Josef verlobt war, fand es sich, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist, ehe sie mit Josef zusammengekommen war. Fand es sich. Auch hier haben wir eine andere Berichtsebene als bei Lukas. Ja, dort lesen wir, dass ein Engel zu ihr kommt, sie vorbereitet. Hier, Matthäus berichtet praktisch etwas sprunghafter. Und das hat eine Bedeutung, weil, wenn wir unser Leben mal angucken, dann ist natürlich genauso, je nach dem Blickwinkel, ein bestimmter Fokus auf den Ereignissen unseres Lebens. wir können das aus der Sicht eines Arbeitgebers sehen, wir können das aus der Sicht unseres Ehepartners sehen, wir können das aus der Sicht eines Freundes sehen. Und immer wird man andere Aspekte desselben Lebens mit einem anderen Schwerpunkt feststellen können. Und hier fällt auf, mir fällt auf, bei Maria, in den Berichten, die mit der Geburt Jesu verbunden sind, dass vor allem etwas mit ihr geschah. Sie erscheint beim Matthäus, wenn man das so will, wenn man nicht die gesamten Evangelien kennen würde, regelrecht passiv. Mit der Geburt Jesu verhielt es sich so. Maria wurde schwanger gefunden. Das ist der Blick von außen mit Sicherheit. Da wird kein Wort verloren über ihr eigenes Erleben. Und das geht so weiter. Kapitel 2, Vers 11. Da ist von diesen Weisen aus dem Morgenland die Rede. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm und taten ihre Schätze auf und brachten ihm Gaben dar, Gold und Weihrauch und Myrrhengewürz. Sie sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Hier wird die Mutter genannt, der Vater kommt nicht zur Sprache. Und das geht dann weiter im selben Kapitel, nur zwei Verse weiter. Als sie aber gegangen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Und wir wissen, er macht das. Er stand auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht zu sich und zog ihn nach Ägypten. Sofort. Jemand, zu dem Gott redet, und er handelt sofort. Und dann im Kapitel 20, das sind einige Jahre vergangen, und nur wenige Verse weiter, ist wieder ein Engel da, spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und zog in das Land Israel. Und dann, weil er sich fürchtet, sich in seiner Vaterstadt anzusiedeln, geht er nach Nazareth statt wieder nach Bethlehem. Hier erscheint uns Maria viermal in Folge. Sechsmal in Folge, als eine Frau, mit der etwas geschieht. Gott redet nicht zu ihr. Ich finde das eine große Herausforderung. Und im großen Glauben und in gewaltiges Vorbild. Dass Menschen, in diesem Fall eine Frau und Mutter, sich Gott so zur Verfügung hält, dass der Messias selbst, dass Gottes Sohn selbst, nicht nur von ihr geboren wird, sondern auch von ihr so betreut wird, dass er sich aufwachsen kann. Wir lesen von keinem Gezeter, später werden wir es merken, weil Lukas sie fragt, wie das geschehen soll mit der Schwangerschaft. Das heißt auch, sie war eine aufgeklärte Frau, also kein dummes Kind, was irgendwann mit einem dicken Bauch umgerannt ist und gedacht hat, sie hat zu viel gegessen und das ist mal versehentlich geküsst worden. Wirklich, das muss man nüchtern sehen. Man hört ja selbst aus unserer Zeit, dass es Frauen geben soll, die von der Art ihrer oder vom Beginn ihrer Schwangerschaft gar nichts mehr übrig haben. Das war bei Maria nicht so. Und sie erkundigt sich, aber hier aus der Sicht des Matthäus geschieht etwas mit ihr. Und das muss man ganz nüchtern mit sehen. Auch das gehört zur Mutterschaft. Dort geschehen Dinge. Die werden nicht alle erklärt. Da geschieht etwas mit ihr. Und Gott redet nicht in jedem Einzelfall, was geschieht. Jedenfalls nicht zu ihr. Und sie zankt da nicht mit ihrem Mann und sagt, naja, was willst du? Ist doch schön genug, dass ich so hochschwanger bis Bethlehem ziehen musste, kaum entbunden, geht die nächste Reise los. Sondern sie geht nicht. Nun kann man sagen, na gut, er hat ja schließlich zu ihr gehalten, als er sich eigentlich trennen wollte. Ich mag das nicht so gegeneinander stellen, sondern sehe das an dieser Stelle wirklich in dem Verhalten dieser Frau vorbildlich, dass etwas gezeigt wird, was bis in die heutige Zeit tragfähig ist, auch in schwierigen Zeiten. Das ist nicht selbstverständlich, dass eine Frau überall mitgeht. Woher rührt das? Woher rührt die Bereitschaft der Maria, das alles mit sich machen zu lassen?
Ja, dass ja sie sich von Levi kommt. Die waren ja auch sehr hingegeben.
Die waren. War trainiert, meinst du?
Ja, von den Vorfahren her.
Das, vielleicht deswegen wird ja auch deren Mutter bei den Katholiken mitverehrt. Das ist die heilige Anna. Niemand weiß, ob die wirklich ist. Also ich jedenfalls, in der Bibel finde ich es nicht. Ja, die sogenannte Anna selbst als Mutter von Maria. Geht man davon aus, dass die ihre Tochter so trainiert hat, dass... Das meine ich aber nicht. Ich denke, ich werde mich nicht auf außerbiblische Quellen beziehen, um geistliche Wirklichkeiten mitzugeben.
Sie muss doch voll versorgt werden.
Du denkst, das ist ein rein natürlicher Instinkt bei ihr.
Ja. Sie ist ja gottesfürchtig. Sie sagt ja, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe.
Magd, genau. Das ist, es ist aus ihrer eigenen Gottesbeziehung herausgewachsen. Das finden wir nicht hier. Das finden wir tatsächlich erst bei Lukas. Aber aus ihrer Gottesbeziehung heraus, aus ihrer persönlichen Beziehung zu dem Lebendigen, der zu ihr redet, in dem Fall durch Engel. Aber wir merken später, dass er nicht nur durch Engel zu ihr redet, ja, auch durch Männer Gottes oder Frauen Gottes. Aus dieser persönlichen Gehorsamshaltung ist ein Lebensstil gewachsen, der selbst solche extremen Schwierigkeiten siegreich bewältigen lässt. Ich nenne das so, siegreich bewältigen. Das wird man auf den ersten Blick nicht sehen, dass das siegreich bewältigt ist, weil es ja Migration ist, aber nicht eine Armutsmigration, wie man das heute gerne diffamiert, sondern eine echte Flucht. Eine Flucht infolge akuter Lebensgefahr. In dem Fall für das Kind. Wenn es heißt, dass Jesus in Gestalt des Fleisches kam und Mitleid zu haben vermag, weil er in allem gelitten hat, wie wir ausgenommen die Sünde, dann wird es hieran deutlich, er war ein voreheliches Kind. Mit dem ganzen Gerede der Leute braucht man sich nichts vormachen. Wir dürfen nicht denken, dass nur weil Josef bei ihr geblieben ist, dass die Leute nicht geredet haben. Schon schwanger, Notheirat, was alles man zu solchen Fällen zu sagen pflegt. Das hat Jesus getragen in seiner ganzen Kindheit. Er hat, ich sage das mal hier unseren Jugendlichen, zum Trost, er hat das ganze Mobbing, was heute so qualvoll ist, an eigenen Leibe zu leiden gehabt. Dann ist er aufgewachsen als Flüchtlingskind. Noch bevor er ein Wort reden konnte, war er vor über Jahre in Ägypten, in ein Land, was immer feindlich war. Das war also keine Willkommenskultur. Die Flüchtlinge waren geduldet, aber rechtlos. Und er mag gerade vielleicht die allerersten Freunde gefunden haben, dann sind sie wieder weggezogen. In ein Land, was er bis dahin real nicht kannte. Und dort ist er aufgewachsen als der Zimmermannssohn. Also ohne eigene Deutung. Definiert über den Vater. Und die Mutter macht das mit. Das ist alles, was uns zumindest aus der frühen Kindheit bei Matthäus berichtet wird. Er ist längst schon im Dienst. Also anders als bei Lukas und Johannes wird aus seiner Kindheit nichts berichtet. Er ist längst im Dienst. Da finden wir nochmal etwas von seiner Mutter. Also grob gerechnet 25 bis 30 Jahre später.
Weinwunder. Ne?
Bitte?
Diese Weinwunder?
Das ist bei Johannes. Ach so. Kapitel 12. Vers 46. Während er noch zu den Volksmengen redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und suchten ihn zu sprechen. Und die Leute sagen, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Und er antwortet und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sagte, siehe da, meine Mutter und meine Brüder, denn wer irgend den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ein paar wenige Verse, wo viermal von der Mutter die Rede ist. Und alles sind wie Ohrfeigen. Ich glaube nicht, dass eine Mutter solche Worte gerne hört. Auch nicht, wenn der Sohn schon erwachsen ist. Sie machen sich Sorgen. Er könnte ja verrückt geworden sein. Wie kann er solche Dinge reden? Die nachgeborenen Brüder, die wirklichen Söhne des Josef, sind mit dabei. Wie viele sind es? Wie viele Brüder hat er das? Finden wir nachher im nächsten Evangelium 4. Sind nämlich alle mit Namen genannt. Und Schwestern, also mindestens zwei. Maria war also durchaus kinderreich. Weil es heißt Schwestern. Und im nächsten Kapitel, da findet man nämlich, Kapitel 13, Vers 55, ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns, heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas. Da sehen wir etwas von der Missachtung Jesu. Ich will an dieser Stelle nicht sagen Verachtung, der Missachtung Jesu, dass man ihn reduziert auf seine menschliche Herkunft. Und dass man seinen Anspruch vom Himmel gesandt zu sein, von seinem Vater gesandt zu sein, von vornherein ablehnt. Und an dieser Stelle sehen wir einen Zwiespalt. Und ich denke, diesen Zwiespalt ist Maria ihr Leben lang ausgesetzt gewesen. Sie wusste, dass der Sohn die Wahrheit redet. Warum?
Weil sie wusste, wessen Sohn es ist.
Natürlich, weil sie es an ihrem eigenen Leib erfahren hatte, dass es nicht der Sohn des Zimmermanns ist. Aber sie war auch die Einzige, die das bezeugen konnte. Und das Zeugnis einer Frau ist im alten Israel, so wie heute in islamischen Ländern, ohne Bedeutung. Eine Frau kann ruhig mal sagen, aber es gilt nicht vor Gericht. Und ich denke, das ist der Hintergrund, warum wir bei Matthäus, der uns diese Dinge berichtet, diese Herkunft Jesu auf Abraham zurückgezogen haben, also zurückbegrenzt haben. Es braucht den Glauben, um ihn zu sehen als den Sohn des Höchsten.
Also hat das Gott bewusst gemacht, dass es keine Zeugen dafür gibt?
Ich denke, naja, mal nebenbei gesagt, welche Zeugen sollte es geben? Sollte einer daneben stehen und warten, bis eine Taube auf sie runterflattert? Oder, versteht ihr? Also, ich sage das deswegen in allem Respekt, weil es ja in der griechischen Mythologie dieses berühmte Leder und der Schwan ja eine grässliche Entartung dessen gibt. Das ist mir einmal bewusst geworden in der Dresdner Gemäldegalerie. Heute ist das Bild abgehängt. Hat ja einer der berühmten Maler einmal gemalt, eine wirkliche Begattung. Leder, also ist eine Figur der griechischen Sagenwelt oder Mythologie, also Götterwelt. Und Zeus, der sie wollte und sie hat sich ihm verweigert, dann ist er ihr genaht in Form eines Schwans. Und dieser Akt der Sodomie ist dann gemalt, also sehr realistisch. Als ich das gesehen habe, das erste Mal bewusst gesehen habe vor vielen Jahren, da hat mich so sehr getroffen. Heute würde man das natürlich als sexistisch und frauenfeindlich aussortieren und ich denke, deswegen ist das aus den Ausstellungsstücken verschwunden. Aber dieses Zeugen, und zwar diese Real Zeugnis, also Erzeugen von Göttern und Menschen, hat ja eine Geschichte in vielen Religionen. Und deswegen ist es eindeutig eine Frage des Glaubens. Wem kann ich vertrauen? Dem Zeugnis der Bibel? Oder glaube ich irgendwelche mythologischen Wahnideen oder Verführungen. Ich denke nicht nur, dass es Wahn ist, sondern dass es auch eine Form der Verführung ist, um Menschen in ihrem Geist gefangen zu halten. Und hier ist diese Frau, diese wirklich besondere Frau, über Jahrzehnte ihres Lebens herausgefordert. Es ist ihr durch prophetisches Wort bestätigt, Simeon prophezeit, dieser ist zum Fallen aufstehen gesetzt für viele in Israel. Ein Stein des Anstoßes, ein Mensch, an dem sich die Geister scheiden. Und da ist die Mutter, die diesen Menschen in ihrem Körper getragen hat und erlebt Zeit ihres Lebens diesen Widerstand mit. Und ich sage deswegen, ich kann diese Verehrung, diesen Respekt, den Maria in der katholischen Kirche erfährt, in gewisser Hinsicht nachvollziehen und finde das auch beachtenswert, dass das eine eigene Übertreibung hat, die bis hin zur Verkürzung geht. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist ein Beispiel, wie es die Menschheit tatsächlich so bis dahin nicht gefunden hat. Es gibt viele heilige Frauen, die Schrift ist, bezeugt uns viele, aber das, was Maria durchgemacht hat, hat eine andere Dimension. Und wenn es heißt, sie suchen ihn, dann nicht um ihm Essen zu bringen oder ihn zu ehren, sondern es wird aus dem Zusammenhang deutlich, dass sie ihn aus der Schusslinie ziehen wollen. Und Jesus entzieht sich dem. Und es ist nicht das erste Mal, wir wissen das, dass er als 12-Jähriger im Tempel in ähnlicher Weise schon seine leiblichen Sitten vom Kopf gestoßen hatte, indem er sagt, also sie sind vor Sorge, mein Kind, wir haben dich 3 Tage gesucht. Und er sagt, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss, auch dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Das heißt doch, Maria bewahrt es neben Herzen. Die Herausforderung dieser Frau ist sehr deutlich. Wenn wir später in seinen Lehren, also in den Lehren Jesu, immer wieder auch den Bezug auf Vater und Mutter haben. Matthäus 19 zum Beispiel, ihre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der, als dieser Jüngling zu ihm kommt und fragt, was muss ich tun, also was möchte ich tun, und wie will ich leben, der Ehrmann. Und er sagt, du kennst, was sind die größten Gebote? Und er sagt, ihr habt das gemacht. Und Jesus antwortet dann, alles fehlt dir, also es fehlt dir nur noch eins. Dann wird natürlich immer wieder auch die Beziehung zur eigenen Mutter Teil seiner Verkündigung. Und ich möchte das für uns sagen. Wir werden später von Apostel Paulus gewarnt, dass wir also die Lehrer werden gewarnt, ja, dass wir nicht über das hinaus predigen, was die Basis ihres eigenen Lebens ist. Und in diese Herausforderung stand Jesus trotzdem selber. Er hat das Thema Vaterschaft und Mutterschaft nicht ausgeblendet. Es hätte ihm vorgeworfen werden können. Sagen, was kannst du von Vater und Mutter reden? Du nimmst doch immer in Anspruch, dass Gott dein Vater ist. Ja, das wird ihm dann übel genommen. Aber das bedeutet, dass er bestimmte Dinge zu lehren hat, die sind nicht verhandelbar. Und da gehört das Verhältnis zu der engen Familie dazu. Und da gehört eben auch dazu, dass um seinetwillen der Kern der Familie notfalls aufzugeben ist. Mehr Vater oder Mutter mehr lebt als mich, ist man nicht würdig. Dieses Spannungsfeld, aus dem werden Gläubige nicht entlassen. Das geht nicht nur dieser Eltern, sondern auch Sohn oder Tochter. Das beinhaltet es mit, aber seine sowohl natürliche als auch göttliche Herkunft führt nicht dazu, dass er unser natürliches Verhältnis mit in den Fokus seiner Lehre hat. Und was heißt das? Ganz praktisch. Wenn wir jetzt gerade mal nicht auf einzelne Bibelverse zurück, jetzt greife ich mal auf euer Gedächtnis zurück. Welches Spannungsfeld ist gemeint zwischen Natürlichem und Geistlichem? Wie weit bewegt sich das in der Lehre Jesu?
In der Lehre Jesu?
Ja, in seiner Lehre. Ich habe eben einen Punkt gesagt, der Vater oder Mutter mehr liebt als mich oder so, doch, das meine ich würdig. Daraus ist ja in Teilen der Christenheit eine Verachtung der eigenen Familie geworden, das Mönchtum, was einfach die Herkunftsfamilie komplett außen vor gelassen hat, dass sich Menschen auch von ihrer Herkunftsfamilie komplett getrennt haben und sich an einem abgeschlossenen Ort dem Dienst oder angeblich dem Dienst Gottes gewendet haben. Es ist ein Extrem. Aber Jesus hat nicht dieses Extrem gepredigt. Es ist andererseits, nimmt er nämlich genau diese Dinge aufs Korn und sagt, ihr sagt, das ist Geweihtgabe, Korban, ist das. Deswegen kann ich es nicht mehr für die Versorgung meiner Eltern verwenden. Ja, das ist nämlich die Kehrseite in diesem Spannungsfeld, wie ich sehe das. Es ist also kein Zeichen der Hingabe an Gott, wenn man darüber die eigenen Eltern hinten ansteckt oder gar vernachlässigt. Ja, es muss damals diese Gepflogenheit gegeben haben, zu sagen, um der Sorge für die Älteren entledigt zu sein, gibt man sein eigenes Vermögen lieber dem Tempel. Ja, stifte das oder stellt es für ein gutes Werk. Und Jesus predigt, dass das kein gottgefälliges Verhalten ist.
Ja. Vielleicht hat ja selbst Extrem auch bei der Bergpredigt da immer die ganze Zeit.
Inwiefern?
Na, selig sind die sanftmütigen. Also
ist ja logisch. Das Spannungsfeld, ich beziehe es ja nur ausdrücklich auf die Eltern.
Ach so,
auf diese Ebene, auf unser Thema.
Okay. Na, am Kreuz hat ja Jesus selbst dann noch.
Ganz genau.
Gesorgt.
Beim Kreuz hat er selber, unmittelbar bevor er in diese neue Dimension hinüberging,
seine Mutter
dem Jünger anvertraut, der als einziger diesen Weg bis zum Kreuz mit ihm mitgegangen ist. Johannes war der Einzige, der unter dem Kreuz stand. Und wird dann, wenn man so will, damit geehrt, dass er Verantwortung für die Mutter kriegt, für die Mutter Jesu. Im Gegensatz zu ihren natürlichen Kindern, muss man mal sehen, sie hatte noch vier Söhne. Aber dem, der in einer besonderen Liebesbeziehung zu ihr stand, der kriegt diese Verantwortung für die Mutter. Normalerweise hätte der älteste Sohn immer die Verantwortung für die Mutter. Das lässt sich daraus ableiten, dass Josef zu dieser Zeit schon gestorben war. Ja, weil sie dann versorgt werden musste. Und wenn ihr bei der Beschneidung Jesu, also viele Jahre vorneweg, mehr als 20 Jahre vorneweg, gesagt wird, auch deine Seele wird den Schwert durchdringen, dann denke ich, dass auch diese Situation gemeint ist. Sie steht unter dem Kreuz, voller Glauben, und gleichzeitig wird dort ihre Altersversorgung geschrottet. Ganz nüchtern, das sind diese verschiedenen Ebenen zwischen geistlicher und natürlicher, diesen beiden Ebenen sind wie immer Zeit und des Lebens ausgedrückt. Und dann sorgt Jesus für diesen Aspekt. Ich frage mich, ob das der praktische Hintergrund ist, dass Johannes als einziger nicht den Märtyrertod stirbt. Alle Apostel sind vergleichsweise früh, nämlich, getötet worden. Jakobus nur wenige Jahre nach Jesus. Und der und sein Bruder Johannes bleibt. Jesus hatte das vor seinem Auffahren noch gesagt, den Petrus auch noch gesagt. Und ich denke, das hat ein Stück mit diesem Dienst zu tun, den er an der Mutter Jesu hatte. Dass ihr nicht alle genommen werden. Und da sehe ich, wie Gott Gehorsam ehrt. Diese verschiedenen Ebenen des Lebens finde ich immer spannend zu betrachten und finde ich hochinteressant, dass uns in der Bibel sehr viele Tipps dahingehend gegeben werden. Wir müssen uns nur mal die Mühe machen, auf solche Zusammenhänge auch mitzuachten. Finde ich eine sehr spannende Erkenntnis, die uns für unseren Alltag manchen Tipp geben kann und manche Entscheidung wohl auch erleichtern sollte.
Dann kann man ja vielleicht davon ausgehen, dass Johannes, als er auf die Insel Patmos gekommen ist, dass die Mutter dann nicht mehr gelebt hat.
Natürlich, mit Sicherheit ist er dann schon sehr alt gewesen. Das ist ja das, man sagt, dass Johannes wohl um die 100 Jahre alt geworden ist. Also, ist er spätestens mit 80, gehe ich von aus, diesen Dienst losgeworden, für die Mutter des Herrn zu sorgen. Bei Markus.
Ja, gibt es nicht in Matthäus, ja?
Nee, Matthäus werden dann noch die Mutter des Jakobus und also die Mutter der Söhne des Zebedäus genannt, zweimal. Aber das ist nicht das Thema. Wir wollen uns ja hier auf Maria einmal konzentrieren. Markus berichtet dasselbe wie Matthäus in Kapitel 3, Vers 31 bis 35, ganz ausführlich, genau dasselbe. Mutter und Brüder suchen ihn und er belehrt die Zuhörer genau, also mit derselben Intensität und Praxis, wen er als seine Mutter und seine Brüder betrachtet. Nochmal. Für uns. Wer sind die Mutter und die Brüder Jesu? Ich finde das eine ganz erstaunliche Wertschätzung auch den Frauen gegenüber. Die Frauen unter uns, die ist es wirklich nachfolgen, sind nicht seine Schwestern, die sind seine Mutter. Während die Männer höchstens seine Brüder werden können. Welches Kriterium?
Wer den Willen Gottes tut.
Wer den Willen Gottes tut. Ihr Lieben, das ist eine Herausforderung. Wir haben ja heute mit dem Konfirmandenunterricht angefangen. Für unsere drei jungen Leute. Und da Schwerpunkt, erste Aussage, Glaube ist gleich.
Was man nicht sieht.
Beziehung zu Gott. Also christlicher Glaube, echter Glaube ist Beziehung zu Gott. Beziehung ist gekennzeichnet vom Hören und Reden und vom Tun. Hören ist eine der wichtigsten Beziehungsgestaltungen. Wir denken immer, Reden ist das Wichtigste. Aber Hören ist das Wichtigste. Und das war wirklich, die jungen Leute haben das sehr deutlich gesagt, Beten, eine der Kennzeichen der Gottesbeziehung. Aber Beten ist zuerst Hören. Und dann Reden. Deswegen sage ich euch, ihr jungen Leute, ihr müsst, wenn ihr Gebetszeiten für euch habt, dann gebt euch nicht Mühe, was ihr alles redet, sondern gebt euch Mühe zu hören einen kleinen Tipp. Hören geht nicht nur mit den Ohren, hören geht auch mit den Augen. Und zwar, indem man das Wort Gottes liest. Aber es gehört unbedingt dazu, dass man das dann tut. Dann ist es lebendig. Also, Beziehung wird so gestaltet, dass wir hören, reden, ehrlich sind. Für mich war das eine große Überraschung. Ich sage euch das zu eurer eigenen Ermutigung. Ich bin natürlich aufgewachsen in einer christlichen Gemeinde, in einer christlichen Familie und habe natürlich gedacht, dass Beten möglichst heiliges Reden ist. Das habe ich so bei den Brüdern bei uns in der Gemeinde natürlich jahrelang beobachtet und das fand ich schwierig, wenn die so lange gebetet haben, dass man zwischendurch manchmal so einschlafen kann in der Gebetsversammlung. Jeder 10 Minuten betet, vom Himmel zur Erde wieder zurück und einmal rundherum. Und alles mit solchen wohlgefälligen Worten ist nicht so übermäßig lang. Also wenn man den Psalm 119 betet, merkt er, wie lange das dauert, das schafft man das kaum in 10 Minuten. So dachte ich, dass das Beten ist. Und gelernt habe ich, dass Beten auf dem Klo. Ich habe mir damals immer Bücher mitgenommen, weil ich öfter ein bisschen länger sitze, und habe meine Fragen dort zu Gott hingeschrieben. Es war oft nur ein halber Satz oder ein Satz, nicht laut. Dann merke ich, dass Gott genau auf diese Flehen antwortet. Manchmal nach Tagen, manchmal nach Wochen. Das, was ich so tiefstes, heute würde ich sagen Schrei des Herzens, meine tiefste Sehnsucht, wo ich, ach Gott, wenn ich das nur könnte oder wenn das nur so wäre, da habe ich gemerkt, dass Gott darauf antwortet. Dann habe ich verstanden, was es heißt, geh in dein Kämmerlein. Und ich habe das einmal gelesen. Im Englischen heißt es go to the closed. Geh aufs Closet. Dann geh in das Geschlossene. Geh in den. Ja, man denkt, das ist ein ganz unwürdiger Ort, aber es ist der Ort, wo du alleine bist mit Gott. Das muss nicht dort sein, das kann jeder Ort sein. Kann im Auto sein, kann auf der Fahrt zur Schule sein, kann allein im Bett sein, wenn du den Kopf zur Wand drehst und weinst. So hat Hiskia gebetet und Gott hat auf ihn gehört. Das ist das Abgeschlossene, wo du alleine bist mit ihm. Wenn er dann redet, tu. Wir hatten heute das Beispiel von Philippus und dem Kämmerer als Menschen, als ganz unterschiedliche Phasen des Glaubens. Philippus, der Trainierte, zu dem Gott redet, ja, der wirklich hört und das tut, Gott sagt, geh auf diese Straße, die öde ist, dieser kleine Nebensatz, warum sagt er das? Natürlich. Damit der Zweifel da nicht überhand nimmt, warum auf so einer Straße, wo nichts los ist. Und dann redet Gott nicht weiter, sagt nicht, schließe dich dem Wagen an, renn nebenher, höre, was der hört, sondern da sind wir in diese Beziehung hineingenommen, da sind wir selber mitgefragt. So wie eine Beziehung eben ist, ja, wo auch nicht, naja, es gibt solche Beziehungen, wo Frauen 2,5 Stunden reden und der Mann sagt, man ist dann schon eingeschlafen. Aber wo normalerweise was gesagt wird und der andere kann damit was anfangen und reagiert selbstständig. Und dann der andere, dieser Minister, der ganz am Anfang steht, der Glaube hat, ohne dass man den vielleicht so definieren könnte, der extra aus dem Ausland nach Jerusalem gekommen ist, um zu beten, um anzubeten. Hat gehört, dass das ein Tempel des Gottes der Himmel und Erde gemacht hat. Er kommt hin, hat niemand gefunden, der ihm das näher bringt. Er durfte auch nicht nah, es war ja der Vorhof der Heiden, da haben sie ihn dann schon draußen abgefangen, war ja auch als Ausländer erkennbar. Äthiopier, dunkle Hautfarbe, kann gar nicht näher kommen. Dann holt er sich wenigstens noch ein frommes Buch. Reich genug war er dafür, um sich die Schriftrolle des Jesaja zu kaufen, liest und versteht nichts. Und dann schickt Gott ihm einen Mann, der ihm ein einziges Kapitel erklärt. Ich habe das unseren Jugendlichen gesagt. Ich denke, heute würde man dir sagen, naja, jetzt habe ich ein Kapitel von diesem teuren Buch gelesen, aber das vorneweg gibt es ja auch noch 52 andere und hinterher kommen noch mal mehr als 10. Da kann ich doch nicht mich gleich entscheiden. Und der Mann sagt, nachdem er mit ihm eine kurze Weile unterwegs ist, was hindert mich, getauft zu werden? Das heißt, das, was er hört, tut er. Das ist Beziehung. Das ist Glaube. Verschiedene Ebenen, verschiedene Erfahrungsstufen, aber dasselbe Prinzip. Beten heißt hören, reden, tun. Oder reden, hören, tun. Die Reihenfolge will ich nicht festlegen. Manchmal heißt es sogar tun. Und dann hören wir das Falsche. Und dann reden und sagen, Entschuldigung, ich versuche es beim nächsten Mal besser. Kann es auch heißen. Bei Markus eben dieselbe Geschichte, dann haben wir noch andere Mütter, da kommen wir beim nächsten Mal sogar mit drauf. Nochmal diese Geschichte mit diesem jungen, sehr gläubigen Juden, Markus 10. Vers 19. Und ich muss einmal ganz kurz etwas zurückgucken. Ja, dann haben wir diese Geschichte, die ich auch angesprochen hatte. Wenn der Mensch zum Vater und zur Mutter spricht, Korban, eine Gabe, also geweiht ist das, was dir von mir zunutze kommen könnte. Ja, das ist diese Sache, die Jesus anspricht als etwas, was nicht legitim ist. Und dann kommen wir ins Lukas-Evangelium. Und da haben wir den Beleg für die persönliche Gottesbeziehung der Maria. Wir haben dasselbe schon bei ihrer Verwandten, nämlich bei Elisabeth. Ganz kurz kann man darauf nämlich eingehen, dass deren Mann im Kapitel 1, Vers 15 gesagt wird, dass er einen Sohn kriegen wird und schon von Mutterleib an wird er mit Heiligen Geist erfüllt sein. Johannes, der später der Täufer sein wird, ist von Mutterleibe an mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das geht nicht, ohne dass seine Mutter ebenfalls erfüllt ist. Und man sieht das dann in der Begegnung dieser beiden Frauen, wenn sie sagt, Kapitel 1, Vers 43, und woher geschieht mir dieses, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Und diese Frau ist gleichzeitig aktiv und sagt, also Elisabeth, die Frau des Zacharias, im Vers 60, und seine Mutter antwortet und fragt, nein, sondern er soll Johannes heißen, als der Vater selber stumm gewesen war. Und dann lesen wir eben von Maria, dass der Engel des Herrn zu ihr redet. Und im Kapitel 2 finden wir, dass sie diesen Jungen dann dem Herrn darbringen. Und dort haben wir wieder dasselbe, dieses Laien. Das ist dieselbe Haltung, die wir vorher bei Hannah und ihrem Sohn Samuel gelesen haben. Und das ist das, ihr Lieben, ich sage das mal so, wie über Jahrhunderte die Kindestaufe, die Säuglingstaufe in den Gemeinden verstanden worden ist. dass man dieses neugeborene Kind tauft, und zwar nicht im Sinne, dass man es dann einfach zum Kirchenmitglied macht, sondern dass man es dem Herrn weiht. Das ist der Sinn auch der Patenschaft. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten fast vollständig Sinn erklärt. Dieses Verständnis, dass das Neugeborene dem Herrn als etwas Geliehenes wieder zurück anvertraut wird, ihm zur Verfügung gestellt wird, das ist der Sinn dieser frühen Taufe. Ich selber habe das so erlebt, auch in unserer Feindgemeinde. Wir wurden sehr früh als kleine Säuglinge getauft, aber wirklich in dem Sinne als dem Herrn geweiht. Haben wir mit unserer ältesten Tochter noch genauso gemacht. Sind später auf die eher baptistische Praxis des Glaubenstaufe gewechselt. Beides hat hundertprozentig seine Berechtigung. Ich würde nicht wagen, jemanden wieder zu taufen, der in dieser Weise dem Herrn geweiht worden ist. Und bei dieser Gelegenheit lesen wir im Vers 33, und sein Vater und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Das, was nämlich erst Hanna und dann Simeon über ihn sprechen. 34 lesen wir das, und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und das heißt, sie bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Und das geht weiter mit wenigen Versen Abstand, ein großer Sprung über 12 Jahre. Im Vers 48, als Jesus nämlich das erste Mal im Tempel war, das ist das, was etwa von der Tradition her der heutigen Konfirmation entspricht, ist im Judentum mit dem 12. Lebensjahr gewesen, wenn nämlich die Söhne als vor Gott mündig ihm nochmal dargebracht wurden. Da war der frisch geschnittene Knabe am 8. Tag. Dann gab es diese Verantwortung der Eltern. Und dann ab dem 12. Lebensjahr wurde für ihn bewusst der Eintritt ins Erwachsenenalter gefeiert. Und zwar nicht im Sinne des Erwachsenseins im juristischen Sinne, sondern des Erwachsenseins im geistlichen Sinne. Dass man dann verantwortlich ist für alles Tun und Lassen vor Gott. Mit dem Eintritt der Pubertät. Das ist sehr früh. Das ist, ich denke, soweit ich das weiß, heute noch in der Tradition der Orthodoxen. Ja. Paar nicht bei euch, was das. Und er ging mit ihnen hinab, also sie hören sein erstaunliches Reden, aber es heißt, er war ihnen untertan. Er ging, und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Dort ist dieses, was Gottes Engel und später die beiden Propheten im Tempel erneut aktiviert wurden durch das Erstaunliche, was dieser gerade verantwortlich gewordene Junge zu ihm redet. Muss ich nicht sein in dem, was meine Sorge ist. Da wird etwas in der Mutter bewahrt. Dann, wie gesagt, diesen Sprung etwa 20 Jahre später, als sein Dienst beginnt, und dann wieder etwa 3 Jahre später, als seine Laufbahn am Kreuz nach irdischer Sicht endet. Kapitel 8, Vers 19 kamen seine Mutter und seine Brüder zu ihm. Sie können wegen der Volksmenge nicht zu ihm kommen. Ein drittes Mal dieses Wort, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Dann finden wir diese Entzweiung im Lukas-Evangelium Kapitel 12, 53. Vater wird mit dem Sohn, der Sohn mit dem Vater, Mutter mit der Tochter, Tochter mit der Mutter, Schwiegermutter mit der Schwiegertochter und Schwiegertochter mit der Schwiegermutter entzweit werden wir. Und Kapitel 14, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht Vater und Mutter und Frau und Kinder und Brüder und Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, kann er nicht mein Jünger sein. Das waren Worte, die damals so schwer zu ertragen waren, wie sie heute schwer zu fassen sind. In ihrer Ausschließlichkeit. Dass nämlich tatsächlich jegliche familiäre Bindung hinter die Bindung an Jesus Christus zurückzustehen hat. Und dann das Johannesevangelium beginnt tatsächlich mit dieser anderen Episode, dass nämlich seine Mutter auch zum Beginn seines Dienstes versucht, ihn zu erziehen. Die Geschichte ist nur bei Johannes überliefert, in Kapitel 2. Am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Und als es an Wein mangelte, spricht sie zu ihm, sie haben keinen Wein. Und Jesus weist sie zurück und sagt, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Und da finden wir ihren Glauben im nächsten Vers. Johannes Evangelium Kapitel 2, Vers 5. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was irgendwie euch sagen mag, tut. Und da merken wir, dass der Glaube dieser Frau eindeutig ihre Empfindlichkeit übersteigt. Üblicherweise wird eine Mutter eingeschnappt sein, wenn sie aus ihrer Sicht ihrem Sohn oder ihrem Kind, in dem Fall auch wenn es erwachsen ist, was sie Richtiges und Wichtiges sagt, und der blockiert und sagt, ich habe mit dir nichts zu schaffen. Hier sehen wir, dass diese Frau vom Geist geleitet war, nicht vom Erzählen. Und das ist das nächste Vorbild. Wir alle kommen an solche Punkte, wo wir genervt sind von anderen Menschen, wo deren Wort uns trifft und wo die Herausforderung ist, dass wir dann geistlich reagieren und nicht seelisch. Und dieses, was er euch sagen wird, das tut, ist ein zutiefst geistliches Wort. Maria hat hier verstanden, dass er mit Sicherheit, erinnert sich an das Wort, muss ich nicht sein in dem, was meines Vaters ist. Er hatte sich schon als Zwölfjähriger der Kontrolle der Eltern entzogen. Und hier, knappe 20 Jahre später, macht das noch einmal deutlich. Und es sitzt. Sie hat verstanden. Er ist nicht ihr Sohn. Er ist sein Sohn. Und ein gereifter Glaube, auch ein gereifter Glaube bei Frauen, bei Schwestern, bei Müttern, ist dadurch gekennzeichnet, dass sie durch geistliche Dinge, was soll ich sagen, gesteuert, geleitet werden, statt durch zwischenmenschliche Beziehung oder Befindlichkeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und an dieser Stelle ist uns Maria ein Vorbild. Und das sage ich nicht nur den Frauen, auch den Männern. Diese Situation gibt es nicht nur bei Frauen, dass sie getroffen werden. Und das geht weiter. Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, den Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt Ja, nun, ich bin aus der Bibel herabgekommen, Johannes 6. Und im Kapitel 19, da gibt es einen großen Sprung, bei dem Kreuz Jesu stand aber seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Kleopas, und Maria Magdalena. Also, die Schwester seiner Mutter ist nicht die Maria. Es heißt, es waren vier Frauen am Grab. Und die Schwester seiner Mutter, die wird an anderen Stellen genannt. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das nämlich die Frau des Zebedäus. Das könnte durchaus sein. Also, wenn wir das mit anderen Evangelien vergleichen, dass Jakobus und Johannes nach natürlicher Abstammung die Cousins von Jesus waren. Könnt ihr das selber einmal untersuchen. Und dann kommt im Vers 26, als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, sprach er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Und zu ihm sagte sie: deine Mutter. Und dann finden wir.
Ich finde immer sehr interessant, dass dieser Jünger dann auch nicht mehr diskutiert. Er nimmt das dann einfach an. Und von jeder Stunde an nahm der Jünger sie zu sich.
Ja.
Also, da kommt dann weiter nichts.
Wir lesen von Maria dann nur noch einmal. Wer weiß wo.
Na, als sie zum Grab wieder gehen.
Bei der Auferstehung. Nope. Die wollten ihn salben.
Nope, das war nicht die Mutter mit dabei.
Ach so, da war sie nicht dabei.
Nee. Einmal wird sie noch erwähnt. Also mit Sicherheit noch einmal. Es kann sein, dass es das auch noch ein andermal, aber das ist unsicherer. Mhm. Einmal, und zwar in der Apostelgeschichte 1, Vers 14.
Ja.
Diese alle verharrten einmütig im Gebet, das waren die 120 Leute, mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Und da werden sie das erste Mal als Jünger genannt. Das heißt, erst nach der Auferstehung Jesu ist der Glaube in seiner Herkunftsfamilie endgültig zum Durchbruch gekommen. Während seines Dienstes haben sie ihn noch versucht, davon abzuhalten. Nach seiner Auferstehung und hier nach seiner Himmelfahrt zählen sie zu den Ersten der Gemeinde. Und zumindest einer von ihnen hat uns im Neuen Testament auch noch was hinterlassen. Wer ist das?
Jakobus.
Das ist Judas. Judas Brief.
Wir lesen das im Judasbrief. Das vorletzte Buch des Neuen Testamentes. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, den Gott habe geliebten, und den Christus Jesus. Und wahrscheinlich eben, wenn wir zurückgucken, im Jakobusbrief lesen wir eine ähnliche Formulierung. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen. Da wird davon ausgegangen, dass dort der Bruder des Herrn derjenige ist, der uns diesen Brief hinterlassen hat. Für mich eine der wichtigen Persönlichkeiten, Maria, eine der wichtigen Persönlichkeiten, nicht nur des Neuen Testamentes, sondern der ganzen Bibel, von der wir bis zum heutigen Tag vieles lernen können. Das Hören auf Gott, das sich zur Verfügung stellen, das sich korrigieren lassen und das Festhalten. und im Gegenzug zu wissen, dass bei allen Stürmen des Lebens sein Wort und auch seine Versorgung sicher sind. Das ist das, was nämlich mit dieser Übergabe an Johannes am Kreuz ganz praktisch geschieht. Es wird dort ihre irdische Versorgung sichergestellt. Von dem her, der zwar die Bitterkeit des Todes leidet, er leidet, aber der Himmel und Erde in seiner Hand hält. Und das sollte uns Mut machen, auch für die Stürme unseres Lebens. Amen.